RD Sounds.
Bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial de Fútbol. FIFA 2026.
Ja, bienvenido a Berlinco. Der Ball rollt und manche sagen, diese WM ist so politisch wie noch nie. Wir fragen uns, kann Fußball überhaupt noch einfach nur Fußball sein? Und dann gibt es noch eine zweite Debatte, die in den vergangenen Tagen ziemlich Fahrt aufgenommen hat. Darf man Politiker eigentlich Lügenfritz, Lackaffe oder Pinocchio nennen? Es geht um den Paragraphen 188 des Strafgesetzbuches. Er soll Politiker vor Hass und Hetze schützen. Kritiker sagen aber, der Paragraph schränkt die Meinungsfreiheit zu sehr ein und sollte deshalb reformiert oder ganz abgeschafft werden. Das sind unsere Themen heute bei Berlincode, eurem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zawakis. Mit mir im Studio sind Bianca Schwarz und Max Ulrich. Und ich verspreche, wir bleiben höflich. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Nur weil du es versprochen hast.
Hallo Linda. Alles klar. Ja, wir nehmen diesen Podcast am Freitagvormittag auf. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns gerne Sterne da oder abonniert uns gerne auch in der ARD-Sounds-App. Was müssen Politiker eigentlich aushalten und wogegen dürfen sie sich vor Gericht wehren? Diese Debatte flammt gerade wieder auf. Bianca, vielleicht kannst du uns ein bisschen helfen. Warum lesen wir gerade so viele Schlagzeilen über Begriffe wie Lügenfritz, Lackaffe oder Pinocchio?
Weil es im Moment echt viele Urteile und Entscheidungen in unterschiedlichen Fällen gegeben hat und deswegen gibt es halt gerade viele Schlagzeilen. Aber was da halt echt schwer zu durchschauen ist, ist, was man sagen darf und was nicht. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, Pinocchio, Lackaffe, Lügenfritz. Das hat man alles über März gesagt. Diese Verfahren wurden zum Teil eingestellt, dann mal gegen eine Strafzahlung eingestellt. Dann wurde Katrin Göring-Eckardt von den Grünen zum Beispiel, der wurde attestiert, dass sie eine extreme Dürre im Kopf hat. Sowas kostet 1000 Euro, kann ich dir sagen. Wenn du aber den früheren Kanzler Olaf Scholz als Volksschädling bezeichnest, bei einer Demo, hat das keine Folgen. Und wenn du zu Robert Habeck Schwachkopf sagst, dann hat das zwar in dem Fall zu einer Hausdurchsuchung geführt, aber auch nicht zu einem Strafbefehl. Ich finde das äußerst verwirrend.
Also das heißt jetzt mal unter uns gesagt, checkt ihr, wann ihr was sagen dürftet und was nicht?
Ich verstehe die Grenze nicht so richtig.
Du, Bianca?
Nee, auf gar keinen Fall. Und das liegt, glaube ich, auch dran, weil das im Gesetz nicht drin steht. Ne? Also wir sprechen ja über diesen Paragraph 188 StGB und der besteht nur aus drei Sätzen. Weil es ein Gesetz ist, sind es drei wahnsinnig komplizierte und verschachtelte Sätze. Ne? Aber am Ende steht da wirklich nur, wer einen Politiker beleidigt, kann eine Geldstrafe oder bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe bekommen und bei übler Nachrede oder Verleumdung sind es bis zu 5 Jahre Haft. Aber was eine Beleidigung ist, das wird da halt nicht definiert.
Also hängt es wahrscheinlich auch so ein bisschen von der Justiz auch ab und wie der oder diejenige, die darüber entscheidet, gerade drauf ist. Ne? Also muss man ja auch sagen. Wir haben auf jeden Fall in unserer ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe nachgefragt. Also bei Leuten, die sich quasi täglich mit Grundrechten befassen. Und die sagen, auch unter Juristen ist unklar, was genau eigentlich erlaubt ist und was nicht.
Es gibt natürlich Rechtsprechung, gibt auch juristische Kommentare, wo was dazu steht, aber man kann es eben nicht genau definieren. Das ist ein großer Kritikpunkt. Es gibt auch Leute, die eben sagen, man muss diesen Straftatbestand genauer fassen, damit eben jeder Bürger auch weiß, was man sagen darf und was nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch viel rausnehmen würde an Druck aus der Debatte, wenn man wirklich da rechtspolitisch diesen Beleidigungstatbestand etwas genauer fassen würde. Von ExpertInnen gibt es schon lange Anregungen und Kritik, dass das endlich notwendig ist, dass das gemacht wird.
Man kann zusammenfassen, klar ist, Beleidigungen sind grundsätzlich strafbar. Selbst wenn es den Paragraphen 188 morgen nicht mehr geben würde, dürfte man jetzt nicht plötzlich alles jedem an den Kopf werfen. Was ist denn jetzt das Besondere an 188? Werden Politiker dadurch anders behandelt als andere Menschen?
Ja, also wenn du einen Politiker oder eine Politikerin beleidigst, ist die Strafe auf jeden Fall höher. Also wenn ich jetzt dich beleidige, Linda, ich dich als normaler Mensch, dann
mach doch mal.
Ich traue mich gerade nicht, weil sie am Anfang gesagt hat, wir bleiben höflich.
Ja, kannst ja, Linda, du Pinocchio.
Ja, ja, kommt ja auch fast hin mit der Riesen. Na gut,
lass. Also wenn ich sage, Linda, du Pinocchio und du mich anzeigst, dann sind wir bei 1 bis 2 Jahre Haft maximal. Oh. Ne? Das steht im Paragraph 185 StGB. Den gibt es ja auch. Ne? Und der ist übrigens auch nur einen komplizierten Satz lang, statt drei komplizierte Sätze lang.
Puh, also ja, also Gut, Pinocchio gibt 1 bis 2 Jahre.
Maximal, ne? Also in der Regel werden diese Sachen ja eingestellt oder es gibt eine Geldstrafe. Mir ist ad hoc gerade kein Fall bekannt, wo jetzt wirklich ein Richter dieses Strafmaß, auch bei Politikerbeleidigung, wirklich mal ausgereizt hätte.
Aber kannst du uns sagen, warum dieser Paragraph 188 überhaupt eingeführt wurde?
Ja, da müssen wir jetzt einen kurzen Zeitsprung machen ins Jahr 2021. Ne? Nochmal zur Erinnerung, 2 Sachen sind da wichtig. 2020 hat die Corona-Pandemie begonnen. Das ist eigentlich so der entscheidendere Punkt. Da haben PolitikerInnen massiven Hass im Netz erlebt und darauf wollte man reagieren, weil wir müssen jetzt noch mal kurz definieren, über wen sprechen wir hier eigentlich. Wir haben jetzt gerade über Beleidigungen gegen Merz und Scholz und Habeck geredet, aber im Hinterkopf hatte man eigentlich Kommunalpolitiker. Und das sind Leute, die oftmals ehrenamtlich ihre kostbare Freizeit dafür opfern, um irgendwie im Stadtrat oder im Gemeinderat noch sich irgendwelche Gedanken um die Kita, eine Ampel, eine Straßenüberführung oder sonst was zu machen. Und egal, wie sehr dir dein Ort am Herz liegt, wenn du beleidigt wirst für das, was du da tust, ehrenamtlich, dann machst du das vielleicht einfach nicht mehr. Und wir haben in Deutschland rund 200.000 Kommunalpolitiker und Politikerinnen. Wenn die alle hinschmeißen, haben wir ein Problem. Mhm. Das heißt, das war das eine Ding. Man wollte die einfach besser schützen vor diesem massiven Hass im Netz, der mit der Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Und was man ebenfalls im Hinterkopf hatte, das war der Mord an Walter Lübcke. 2019 ist das geschehen. Der Kasseler Regierungspräsident von der CDU, der ist wegen seines Einsatzes für Geflüchtete von einem Rechtsextremisten erschossen worden. Aber bevor das passiert wird, hat es auch gegen Walter Lübcke massiven Hass im Netz gegeben. Und das waren halt die Sachen, die man im Hinterkopf hatte. Es ging eigentlich darum, auf der Kommunalebene Politiker und Politikerinnen besser zu schützen.
Okay, und natürlich fallen dann aber auch als erstes oder das, was bekannt wird, sind dann ja meistens die Bundespolitiker. Ne? Also wörtliche Attacken gegen Merz, Scholz und was du gerade gesagt hast. Jetzt ist es ja aber auch so, dass die Zahl der Ermittlungsverfahren deutlich gestiegen ist. 2022 waren es, glaube ich, noch 1.400 Ermittlungsverfahren und im vergangenen Jahr fast 4.800 Fälle. Woran liegt das? Sind wir tatsächlich unhöflicher geworden oder wird heute einfach konsequenter verfolgt, Max?
Ich glaube, das hat auch was mit KI-Nutzung zu tun. Es gibt so ein Start-up, die heißen So Done. Das ist auch von einer Politikerin gegründet, von der ehemaligen Vorsitzenden der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann. Die ist selber beleidigt worden im Internet mehrfach. Und das funktioniert so, du kannst dich da als PolitikerInnen melden, wenn du viel Hass im Netz abbekommst und dann durchsucht eine KI automatisch das Internet nach Beleidigung und stellt dann Strafanzeige. Du musst also diese ganzen Hasskommentare gar nicht mehr selbst lesen und wenn diese Anzeigen erfolgreich sind und Personen Strafen zahlen müssen, dann wird das Geld 50-50 geteilt, du kriegst eine Hälfte, das Startup kriegt eine Hälfte und dadurch finanzieren die sich auch. Es ist also für PolitikerInnen auch umsonst dieses Tool zu nutzen. Und tatsächlich haben die von Anfang an auch Unterstützung von prominenten PolitikerInnen, also von Robert Habeck, von Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP oder auch Ralf Stegner von der SPD, Henrik Wüst, der Ministerpräsident von NRW, von der CDU. Die haben das alle auch schon genutzt. Und übrigens auch Fußballprofis. Marius Bülter, der spielt gerade bei Köln, ist auch einer, der das schon genutzt hat. Der ist natürlich kein Politiker, für den gilt dieser Paragraph nicht, aber du kannst ja auch als normale Person, wie wir jetzt gelernt haben, dich gegen Beleidigung wehren. Und durch diese KI-Nutzung sind halt super viele Strafanträge zusammengekommen. Okay. Ne? Also dadurch vielleicht diese hohe Zahl.
Das, was früher viel, viel mehr Mühe gemacht hat, ne? Sich damit zu beschäftigen.
Ja, und das mit diesen Startups, das ist eigentlich eine krasse Geschichte. Das geht nur wegen einer Besonderheit an diesem Paragraphen, weil das ist so, dass nicht der Betroffene Anzeige erstatten muss. Ne? Also wenn ich jetzt zu dir nochmal Pinocchio sage,
dann kann ich auch die Anzeige stellen.
Du hast es mitgekriegt, du kannst die Anzeige stellen. Du, Linda, musst es gar nicht gewesen sein. Und deswegen funktioniert das tatsächlich auch als Finanzierungsmasche für Startups, sage ich jetzt mal ein bisschen boshaft.
Ja, okay, aber ich habe es gerade erwähnt, die einen wollen Paragraph 188 abschaffen, die anderen verteidigen ihn. Wie realistisch ist das denn, dass sich daran tatsächlich jetzt nochmal was ändert, Bianca?
Ja, dazu gab es gerade am Donnerstag eine Debatte im Bundestag auf einen Antrag hin von der AfD. Die AfD möchte diesen Paragraphen ersatzlos gestrichen haben. und hat das jetzt aber auch nicht zum ersten Mal in den Bundestag getragen. Ich müsste jetzt nochmal nachzählen, ehrlich gesagt. Aber es war bestimmt schon das dritte oder vierte Mal, wo sie beantragt haben im Bundestag, dass der abgeschafft wird. Und da gibt es natürlich immer eine Debatte. Interessant.
Haben die einen Grund, warum? Also warum denen der Paragraph egal ist?
Naja, ich würde sagen, das ist vielleicht so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert aus Sicht der AfD, ne? Weil sie sagt halt zum einen, und da hat sie einen Punkt, vielleicht erinnerst du dich noch, kurz bevor man diesen Paragraphen eingesetzt hat, hat man den Paragraphen der Majestätsbeleidigung, Stichwort Jan Böhmermann, ja, abgeschafft, ja, um dann einen Paragraphen reinzubringen, der was Ähnliches tut, nämlich die Beleidigung von Politikern halt stärker bestraft. Ne? Sie sagen, sowas geht nicht und alle müssen gleich behandelt werden und Politiker dürfen keine Extrawurst haben. Ne? Das ist so das Argument, mit dem die AfD auftritt. Gleichzeitig wissen wir aber, sie nutzt diesen Paragraphen. Ne? Also Alice Weidel hat hunderte Anzeigen selbst erstattet, in dem Fall war es nicht die KI, auf Basis von dem Paragraphen 188. Ne? Also trotzdem gibt es aber regelmäßig diese Debatten im Bundestag und da merkst du, die sind sich nicht einig, weil das ist echt irgendwie ein komplexes Thema. Also die AfD will ihn ersatzlos gestrichen haben. Die CDU-CSU ist sich nicht einig. Carsten Linnemann ist für eine Abschaffung oder zumindest eine starke Überarbeitung. Der Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU stattdessen, der findet, die Debatte läuft falsch, weil wir nur auf Fälle von Spitzenpolitikern gucken. Der verteidigt den.
Ich würde dringend empfehlen, wieder zurückzugehen auf die Basis eigentlich dieser Diskussion und Debatte, Schutz der Kommunalpolitik. Und bin nach wie vor der Überzeugung, dass es gute Gründe dafür gibt, hier besonders darauf zu achten, dass diese Kommunalpolitik einen Schutz verdient. Verwehre mich hier überhaupt keiner Diskussion. Glaube nur, dass es irgendwann in den vergangenen Wochen falsch abgeglitten ist, diese Debatte.
So ähnlich argumentieren auch die Grünen. Die sagen zum Beispiel, das ist wichtig für den Schutz von Kommunalpolitikern. Und auch die SPD hat sich da gestern geäußert, so in die Richtung, hey, es geht da um die, die nach Feierabend im Stadtrat sitzen, sich im Kreistag engagieren oder als Bürgermeister Verantwortung übernehmen. Es geht hier nicht um ein altes Privileg. Und dann sind wir ja an dem Punkt, es wird ja auch darüber diskutiert, fasst man den nochmal an, lässt die Bundespolitiker raus und wendet den wirklich nur noch an auf KommunalpolitikerInnen, ne, für die das Ding von Anfang an gedacht war. Das ist so eine Überlegung, die man in der Debatte hat.
Den gibt es ja jetzt seit gut 5 Jahren. Was kann man da für einen Strich drunter ziehen? Hat er was gebracht?
Also jedes Jahr steigen die Beleidigungen gegen PolitikerInnen massiv an. Jetzt kannst du halt aber auch sagen, es gibt ja zum Beispiel diese Startups, ne? Die sorgen ja auch dafür.
Dass die Zahlen ansteigen.
Ne? Also ich finde es ein bisschen schwierig, aus den Zahlen rauszulesen. Du kannst einerseits sagen, nee, hat nichts gebracht, weil wird ja immer mehr. Du kannst andererseits natürlich aber auch argumentieren, hey, aber jetzt wird es wenigstens verfolgt und es gibt diese öffentliche Debatte und vielleicht ja auch so ein bisschen Awareness über die eigene Sprache und was das mit sich bringt.
Wie seht ihr das denn? Geht diese Einschränkung aus eurer Sicht zu weit? Also ist es ein zu starker Eingriff in die Meinungsfreiheit, Max? Was denkst du?
Für mich ist halt das große Problem, dass hier zweierlei Maß angewendet wird. Also dass PolitikerInnen anders behandelt werden als wir. Und das erzeugt halt ein Problem sofort, wenn ich diese Schlagzeile nur höre. Ich finde aber das Grundproblem, der ist ja eigentlich eben, dass KommunalpolitikerInnen so harten Beleidigungen und Angriffen ausgesetzt werden. Und das muss der Staat irgendwie angehen. Ich habe das selber erlebt. Ich habe in Brandenburg junge KommunalpolitikerInnen begleitet, die einfach Angst haben, in der Dämmerung Wahlplakate aufzuhängen. Und das ist nicht in Ordnung. Jetzt ist die Frage, werden die durch diesen Paragraphen geschützt? Wahrscheinlich eher nicht. Wie du auch sagst, Bianca, ich glaube, man muss allgemein darüber nachdenken, dass wir alle über unsere Sprache, über unseren Umgangston in dieser Gesellschaft miteinander nachdenken und das in Frage stellen. Und vielleicht muss man den Paragraphen wirklich so schärfen, dass er eben nicht für die Bundespolitiker im Bundestag gilt, weil die hängen in der Regel nicht in der Dämmerung in Brandenburg irgendwo Wahlplakate auf. Und ja, die sind auch ein bisschen abgehärteter. Es ist nicht okay, jemanden zu beleidigen, egal welchen Job er macht, finde ich.
Wie siehst du das, Bianca?
Ja, ich sehe das so ähnlich wie Max. Ne? Also Guck mal, gerade so aus Sicht von Frauen, wir allen wissen, was in Social Media abgeht, wenn du dich da egal wie harmlos irgendwie äußerst. Und Beleidigung ist was Schlimmes. Also für mich zum Beispiel führt das dazu, dass ich mich auf Social Media, dass ich eigentlich nicht poste. Weißt du, und ich bin Journalistin, für mich ist Sichtbarkeit wichtig. Aber ich kann mit sowas schlecht umgehen. Und da würde ich schon sagen, ne, gleiches Recht für alle, wenn es um Beleidigung geht. Ich bin gänzlich anderer Meinung, sobald wir Richtung Bedrohung kommen. Ne? Also wenn du mir schreibst, ich weiß, wo du wohnst, ist das eine Bedrohung. Und dann, finde ich, müssen unbedingt Politiker und Politikerinnen besser geschützt werden als normale Leute. Aber darum geht es in diesem Paragraphen ja nicht. Ne? Also ich gehe da mit Max zu sagen, ey, schärf das Ding nochmal auf Kommunalpolitiker, weil so wie die Diskussion ja auch gerade geführt wird, schadet es der Politik, schadet es dem Paragraphen, schadet es dem Ansehen auch von der Kommunalpolitik.
Gerade haben wir darüber gesprochen, wo die Grenzen im politischen Meinungskampf verlaufen. Und wenn es einen Ort gibt, an dem Emotionen ebenfalls ziemlich ungefiltert aufeinanderprallen, dann ist es vermutlich das Fußballstadion. Die Fußball-WM hat begonnen und diese Weltmeisterschaft ist mehr als ein Turnier. Sie ist längst auch eine politische Bühne. Diese WM gilt als politischer als viele davor. Warum eigentlich, Max?
Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass zwei der beteiligten Länder gegeneinander Krieg führen. Eines dieser Länder ist der Gastgeber. Die USA führen Krieg gegen den Iran. Ich habe am Donnerstag die Eröffnungsveranstaltung geschaut und dann siehst du halt, die iranische Flagge wird reingetragen ins Stadion und dann die USA-Flagge. Und das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen, dass die da zusammen eine Fußballparty feiern und sich aber mit Raketen beschießen. Ich glaube, das ist so das Hauptproblem, warum diese WM so politisch aufgeladen ist. Und dann ist es natürlich, in Mexiko protestieren die Lehrer, die diese Aufmerksamkeit nutzen wollen. In Los Angeles wollen die Gastromitarbeiterinnen streiken, weil sie zum Beispiel nicht diese Eisabschiebepolizei im Stadion haben wollen. In New York will die Generalstaatsanwältin klagen, weil die Tickets so teuer sind, die wir gegen die FIFA klagen, also gegen den Veranstalter. Es sind so viele Sachen, auch dass der somalische Schiedsrichter nicht einreisen darf, weil die USA ihm vorwerfen, er hätte Verbindung zu einer terroristischen Vereinigung. Es sind so viele politische Themen und was ich spannend finde, bisher, es gab ja immer wieder Turniere in, sagen wir mal, umstrittenen Ländern, aber all diese Länder haben immer versucht, das Turnier zu nutzen, um sich in einem guten Licht darzustellen. Ja, also in Katar war das so oder 2018 in Russland. Donald Trump macht das nicht.
Ja, weil dem ist das egal. Weil man ja auch nicht weiß, was er gleich in der nächsten Minute wieder tut. Ne? Also vielleicht hat er sich was anderes vorgenommen und dann ist es doch wieder eine Übersprungshandlung und wir stehen da wieder alle da und denken, oh mein Gott, der US-Präsident, da, er hat wieder Überraschungen im Paket. Aber das heißt, kann Fußball überhaupt noch unpolitisch sein? Ist es wirklich eine neue Entwicklung oder schauen wir da inzwischen einfach nur genauer hin?
Also ich würde sagen, Fußball generell, Sport war schon immer politisch, ne? Aber also sowohl bei der Fußball-WM als auch bei Olympia zum Beispiel, ne? Hast du immer Funktionäre, die sagen, nee, Sport und Politik, das hat nichts miteinander zu tun. Und wenn ich so jetzt an meine Kindheit in den 90ern denke, ich glaube, da ist man dem auch noch gefolgt. Hast du gesagt, Sport und Politik sind zwei Sachen. Aber das stimmt nicht und es hat noch nie gestimmt. Ich glaube, mittlerweile schauen wir da anders hin und wir sind auch generell ein bisschen kritischer geworden, was so das Ganze drumherum angeht. Ne? Und dann bei Fußball, speziell finde ich auch nochmal dieser Ausverkauf, was du gerade gesagt hast, ne? Die Proteste gegen die teuren Tickets. Ich meine, diese Tickets kosten ab
$6,000. Anstatt
krass.
Der Nahverkehr ist von $15 für ein Nahverkehrsticket auf $150 gestiegen in New York und New Jersey.
Das ist so absurd, weißt du? Und dadurch finde ich, allein das ist ja schon ein Politikum, weil du dem Volk mehr oder minder was wegnimmst, weil wer kann sich dann das noch leisten? Ja. Also selbst wenn du zufällig in New York wohnst und da jetzt nicht anreist, also die Ticketpreise, korrigier mich Max, ich glaube, beginnen bei $500. Wie soll das denn gehen? Und allein das ist doch ein politisches Thema, oder?
Ja, absolut. Also ich kann mich dem nur anschließen. Ich glaube, es ist auch altersabhängig. Als Kind hast du halt einfach Bock, dir Fußball anzugucken und dann blendest du das alles aus. Und je älter du wirst und natürlich auch diese ganze politische Lage mitbekommst, also ich sehe das jetzt auch in meinem Freundeskreis, ist so, ja, vielleicht schaue ich mir mal ein Deutschlandspiel an. Also es hängt jetzt nicht nur an den Uhrzeiten, weil alle irgendwie so einen Beigeschmack dabei haben und sagen so...
Oh. Ah, das hast du auch, weil in meinem Freundeskreis auch. Und ich habe mich jetzt gefragt, ob das an meinen, muss ich gestehen, ohnehin nicht so wahnsinnig fußballbegeisterten Freunden liegt oder ob das halt echt so ein Phänomen ist.
Also ich habe es für mich so gelöst. Für mich ist das Spiel auf dem Rasen, die 90 Minuten, die 11 Leute, die da gegeneinander spielen, tatsächlich nicht politisch. Das ist einfach ein Spiel, für das ich mich begeistern kann. Alles andere drumherum, auf den Rängen, die Vermarktung, auch schon was auf den Trikots steht, das ist eigentlich immer schon politisch.
Und das kannst du ausblenden dann?
Ich versuche das für mich auszublenden, weil ich auch das Gefühl habe, dieses Spiel auf dem Rasen, da kommt die Politik tatsächlich nicht rein. Da kommt all diese Einflussnahme nicht rein, weil das ist seit Jahrzehnten, fast schon Jahrhunderten immer das Gleiche.
Zumindest 90
22
Minuten
Leute versuchen, so einen blöden Ball in so einen Kasten zu kloppen. Das hat gar nichts mit Politik zu tun. Mhm. Und wie die sich dann freuen und wie traurig die sind, wenn es nicht klappt, das ist auch total unpolitisch. Das ist das einfach das Schöne an diesem Sport, warum er uns so begeistert. Aber dieses Ganze drumherum, ich meine, auch in Deutschland ist das doch total politisch. Es gibt einen riesigen Gender Pay Gap. Ich glaube, es gibt keinen Bereich in unserer Gesellschaft, wo Männer so exorbitant viel mehr verdienen als Frauen, wenn sie die gleiche Tätigkeit ausüben. Also das ist doch total politisch. Ja.
Nun habe ich das Gefühl, und ich glaube, es geht nicht nur mir so, der DFB wirkt ja bei dieser WM auffallend zurückhaltend. Also keine großen Statements, keine politischen Botschaften. Ist das die Lehre aus Katar oder drückt man sich vor unbequemen Debatten?
Beides. Also man hat ja in Katar das Problem gehabt, da hat der DFB sich vorher hingestellt, auch die Mannschaft, und gesagt, wir werden diese Regenbogenarmbinde tragen, diese Kapitänsarmbinde. Und dann muss man aber wissen, bei einer FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft ist alles von der FIFA vorgegeben. Wie die Trikots aussehen, wie die Kapitänsbinden aussehen auch. Und die FIFA hat gesagt, nein, dürft ihr nicht. So, und dann ist Deutschland eingeknickt, weil sonst wären sie vielleicht vom Turnier ausgeschlossen worden und haben eben nicht diese Regenbogenarmbinde getragen. Dann hat die Mannschaft dieses Foto gemacht, wo sie sich alle die Hand vor den Mund gehalten haben, so nach dem Motto, wir werden hier zensiert. Und das hat zum Problem gesorgt, dass die Mannschaft sich ganz viel damit beschäftigt hat und nicht aufs Fußballspielen, und dann sind sie sehr früh im Turnier ausgeschieden.
Okay. Was ja aber auch immer auffällt bei so großen Turnieren ist, dass Politiker ja ständig versuchen, auch ein bisschen was von diesem Glanz abzubekommen und sich sehr bürgernah zeigen. Manchmal geht das auch schief, wenn wir uns mal zurückerinnern an unseren früheren Bundespräsidenten Horst Köhler. Der war nicht so ganz fit, was Fußballsprache anging. Hören wir noch mal rein.
Das nächste Spiel heißt es, das Spiel ist vor dem nächsten Spiel oder so ähnlich.
Nach dem Spiel
ist es vor dem Spiel. Und das ist die Botschaft.
Oh Mann, das ist immer noch so, aha. Ja genau, also da ist die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel reingegangen und hat ihn nochmal schnell korrigiert. Warum wollen Politiker ständig etwas von diesem Fußballglanz abbekommen? Ist das für die auch mal so eine Auszeit quasi aus ihrem normalen, stressigen Alltag?
Ist das nicht auch ihr Job, sich volksnah zu geben?
Und ja, weiß man. Also guck dir jetzt unseren jetzigen Bundeskanzler an, das wäre die nächste Frage.
Na, ich meine, aber wir erleben das ja schon auch als Hauptstadtjournalistinnen, dass Politiker permanent bei Terminen sind, wo sie rote Bänder durchschneiden, wo sie Hände schütteln, wo sie Preise vergeben, wo sie mit Leuten reden, wo sie mit Helmen auf dem Kopf durch Fabrikhallen gehen. Das ist ja eigentlich nicht der parlamentarische Job, aber das soll eben Volksnähe suggerieren. Und ich glaube, genau darum geht es beim Fußball ja auch. Und das war ja auch nicht immer so. Ich glaube, Helmut Kohl war der Erste, der damit so richtig angefangen hat, in den 80er Jahren zu verstehen, mit dem Fußball kann ich Volksnähe zeigen. Und der ist zu Fußballspielen gegangen. Und Gerhard Schröder hat es dann richtig auf die Spitze getrieben. Der hat sich auch mit jedem Schal ablichten lassen. Es gibt Fotos von ihm mit einem Hannover-Schal natürlich, da kommt er ja her, aber auch mit Borussia Dortmund-Schal, mit Energie Cottbus-Schal. Und ich glaube, da ist auch die Gefahr bei dem Ganzen, das kann nämlich schnell auch ins unauthentisch kippen. Bei Schröder ist es definitiv so gewesen, würde ich sagen. Und das ist die große Kunst, glaube ich, bei Politikern, wenn sie sich auf der Fußballbühne zeigen, auf der Tribüne, dass es eben dann authentisch ist, dass man ihnen abnimmt, dass sie wirklich Fans sind.
Ja, das hat bei Bundeskanzlerin Merkel ja ganz gut geklappt. Also das war ja die Kanzlerin des Sommermärchens. Sie war in Stadien, in der Kabine und wirkte plötzlich nahbarer als viele ihrer Vorgänger. Würdet ihr sagen, Fußball hat ihr geholfen?
Ich erinnere mich noch an, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel das war, aber ne, ich meine, wann war das Sommermärchen? 20
2006.
Jahre her, ne? Ja, ist echt ewig her. Aber ich habe immer noch im Kopf diese eine Szene, wo ein Tor fällt und sie hat sich so gefreut und hat so einen Merkel-Move gemacht, so mit den Händen, so irgendwie nach innen. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber diese spontane Freude von ihr habe ich tatsächlich noch im Kopf, wundere mich gerade selbst ein bisschen drüber. Ne? Also das blieb auf jeden Fall hängen.
Ja, sie war Fan. Ich glaube, und sie ist es heute noch. Sie ist Fan und sie ist es authentisch und dadurch nimmt man ihr das alles ab. Und das konnte man immer sehen. Sie war bei der WM dabei und auch wie sie mit Fußballern interagiert hat, das wirkte auf der einen Seite immer total deplatziert, wenn sie da in ihren Kostümchen in die Kabine gelaufen ist. Ja. Ist sie ja tatsächlich. Und dann standen da diese halbnackten Männer, gerade frisch geduscht. Aber es war, wenn sie mit den Fußballnationalspielern interagiert hat, immer auch von Respekt geprägt. Also von beiden Seiten war so mein Eindruck.
Ja, und hören wir nochmal in diesen einen Ton bei ihrer Neujahrsansprache. Das war zu Beginn des Jahres 2006. Vor der WM hatte sie ja eine ganz klare Erwartung an die Nationalmannschaft.
Und Millionen Menschen werden uns besuchen kommen. Natürlich drücken wir unserer Mannschaft die Daumen. Und ich glaube, die Chancen sind gar nicht schlecht. Die Frauenfußballnationalmannschaft ist ja schon Fußballweltmeister. Und ich sehe keinen Grund, warum Männer nicht das Gleiche leisten können wie Frauen.
Das hat sie gesagt?
Vor 20 Jahren?
Vor 20 Jahren, das ist irre, oder? Also ist das Zufall oder nutzen Politiker bewusst solche Turniere, um sich beliebt zu machen?
Sie nutzen das.
Das sind ja auch die meisten, ne? Also ich meine, wenn du viele Menschen erreichen willst, dann versuchst du es über Fußball. Wie heißt das? Auf dem Eis mit dem Besen?
Wo Curling.
Curling. So, könntest du jetzt auch zu jedem Turnier gehen, aber erreichst du dann vielleicht halt auch nur 14 anstatt...
Ey, das wird die Challenge für 2027.
Ich glaube, wenn du kanadischer Premierminister bist oder schwedischer, dann musst du zum Curling gehen, weil das da wichtig ist. Aber klar, hier in Deutschland musst du dich da als Bundeskanzler nicht unbedingt blicken lassen. Ich glaube, natürlich nutzen das alle Politikerinnen. Ich meine, Donald Trump tut es ja auch gerade mit dieser WM. Putin hat es genutzt 2018. Die Monarchie in Katar hat es genutzt, um für sich Werbung zu machen. Und bei Merkel, glaube ich, hat es funktioniert, wirklich ein positives Bild von ihr zu
machen. So. Und jetzt sind wir aber bei unserem jetzigen Bundeskanzler Friedrich Merz. Würde ihn das sympathischer wirken lassen, wenn man ihn jetzt häufiger im Stadion sehen würde? Oder funktioniert das nicht?
Na, wenn man es ihm auch abkaufen würde. Ich finde, das ist bei Merz immer so ein bisschen das Problem. Ne? Also ist er wirklich authentisch Fußballfan? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Er ist Fan von Borussia Dortmund. Und ich glaube auch, er müsste Fan sein und sich selbst vergessen. Und das ist, glaube ich, Merkel gelungen. Und bei Merz, glaube ich, es könnte gelingen, weil er macht ja manchmal so Äußerungen, wo man das Gefühl hat, die sind unüberlegt. Ja, wenn er vom Problem im Stadtbild spricht, wenn es um Migration geht oder von kleinen Paschas, wenn er über migrantische Jungs spricht, das ist alles negativ konnotiert. Und das würde ich ihm auch nicht empfehlen, weil es kommt bei vielen Fußballfans nicht gut an. Aber er kann ja auch manchmal Emotionen zeigen. Ich weiß, im September hat er mal bei einer Veranstaltung in einer Synagoge gesprochen über die Shoah und da sind ihm die Tränen gekommen. Mhm. Ja, oder in der letzten Woche im Bundestag hat er sich mit der AfD angelegt, weil die gelacht haben, als er über den Kampf der Ukrainer gesprochen hat. Da ist er sehr emotional geworden und ich glaube, er kann das schon. Also wenn er das schafft, im Fußball auch mal Emotionen zu zeigen, Freude, Lachen, Wut, Trauer auf der Bühne, dann kann er dadurch auch Pluspunkte bekommen.
Weißt du, wie seine Beziehung ist zum Bundestrainer Julian Nagelsmann? Also ist das Doppelklippe oder hat er da irgendwie eine...
Ich weiß es nicht. Ich konnte darüber nichts finden. Ich weiß, es gibt jetzt auch schon so Spekulationen, dass Nagelsmann ja auch schon mal öffentlich Spieler kritisiert hat. So wie Merz, der vor kurzem mal seinen Finanzminister und seine Wirtschaftsministerin öffentlich zurechtgewiesen hat. Das halte ich aber wirklich für weit hergeholt. Bei Nagelsmann zum Beispiel... Vielleicht so zur Einordnung, der war bei den Bayern immer in der Kritik, als er Bayern-Trainer war, weil er da im Jogginganzug mit Longboard zum Training gekommen ist. Und das hat so den Bayern-Chefs um Uli Hoeneß nicht so gepasst, wie der da aufgetaucht ist.
Und in der Stoffhose.
Ja, und das könnte ich mir bei Merz zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, dass er hier im Jogginganzug mit Longboard zum Kanzleramt kommt. Also ich glaube, die haben gar nicht so viel gemeinsam.
Okay, aber wer weiß, vielleicht kriegen wir noch die eine oder andere Überraschung geliefert, wer weiß.
Er hat gesagt, wenn Deutschland im Finale spielt, dann fährt er zum Endspiel in die USA.
Also, daran sehen wir, Fußball verbindet und spaltet natürlich auch manchmal. Wir erinnern uns an Jürgen Klinsmann, ehemaliger Nationaltrainer und Spieler. Der hat mal gesagt, eine WM zeigt immer auch, wie es einer Gesellschaft gerade geht.
Also eine Weltmeisterschaft oder so große Turniere einer Teamsportart generell sind Momente, wo sich die gesamte Gesellschaft wiederfindet. Welche Probleme sie haben, reflektiert vieles, was da draußen gerade passiert, wo die Probleme liegen in unserer Gesellschaft und miteinander. Es sind alle möglichen Themen, die praktisch da richtig offengelegt werden.
Puh, das ist, also wenn man da ein bisschen drauf rumdenkt, ist das natürlich echt harter Tobak. Was würdet ihr denn sagen, was sehen wir denn bei dieser WM?
In Deutschland?
Mhm.
Naja, da sehen wir, glaube ich, dass die Leute schon ein bisschen frustriert sind, dass so wenig passiert jetzt nach einem Jahr Bundesregierung, dass die Reformen immer angekündigt werden, aber die großen Reformen bei Rente und Steuer immer noch nicht da sind. Und ich glaube, es beschäftigt alle Leute die steigenden Preise bei Mieten, bei Lebensmitteln, an der Tankstelle. Und ich weiß nicht, ob der Fußball jetzt da auch mit einem neuen Sommermärchen, wenn Deutschland Weltmeister wird, das kitten kann.
Also das Timing ist ja auch echt ein bisschen fatal, weil die Fußball-WM fällt ja mitten in einen Sommer voller Reformen, Streit und schlechter Nachrichten, kann man ja so zusammenfassen. Aber meinst du, Bianca, wird es dadurch leichter, den Menschen unangenehme Dinge zu vermitteln, weil man so ein bisschen Ablenkung hat durch die Fußball-WM?
Es gibt da ja diese steile These, dass die Politik besonders unangenehme Dinge besonders gerne entscheidet während einer Fußball-Weltmeisterschaft. Ich habe da mal ein bisschen rein recherchiert, weil, wenn das so wäre, wäre ja schon spannend. Ne? Also da müssten wir ja gerade hier im ARD-Hauptstadtstudio die
was wir schon durchbekommen
Wochen,
haben.
Genau, ne, mal extrem streng drauf gucken. Aber ich habe dafür keine statistischen Belege gefunden, dass das jetzt wirklich systematisch von irgendeiner Bundesregierung genutzt worden wäre. Was man belegen kann, ist, es gibt während einer WM tatsächlich weniger Berichterstattung über Politik und die Leute sind tatsächlich auch ein bisschen abgelenkt. Und es gibt berühmte Beispiele, 2012, das Meldegesetz. Ne? Also wir sind wieder bei Angela Merkel und wir sind nicht bei einer Weltmeisterschaft, sondern bei einer Europameisterschaft. An dem Abend, als Deutschland das EM-Halbfinale gegen Italien gespielt hat, hat der Bundestag eine umstrittene Änderung im Meldegesetz verabschiedet. Und an diesem Abend waren halt, weil das Fußballspiel lief, nur wenige Abgeordnete überhaupt im Bundestag. Die öffentliche Aufmerksamkeit da war gering und dann hat es tatsächlich irgendwie ein, zwei Tage gedauert, bis das so richtig durchgesickert ist und dann ist dieser Vorgang, das Gesetz, massiv kritisiert worden. Es gab einen Vermittlungsausschuss, das wurde nochmal geändert. Also da gab es echt einen riesen Aufschrei. Aber war das Absicht? Dieses Gesetz ist damals sehr kurzfristig reingebracht worden. Könntest du jetzt sagen, ja. Kannst aber auch sagen, naja, war halt einfach der Terminplan der Bundesregierung. Ja. Weißt ja auch nur selten lange vorher, wer im Finale oder Halbfinale steht.
Also abschließend die Frage, habt ihr das Gefühl, dass so eine Pause durch so eine WM vielleicht auch mal gut ist, um einfach mal eine Pause zu haben von diesem politischen Dauerstress? Oder erwarten wir inzwischen einfach auch zu viel vom Fußball?
Ich finde, wir sind ja schon alle irgendwie so ein bisschen angeraut, ne? Also das schon seit ein paar Jahren, ne? Wir erleben Krisen, wir ärgern uns über Politik, wir haben Verzweiflung, weil Geld knapp wird. Eigentlich wäre es schön, oder? Es wäre doch schön, wenn das jetzt die nächsten, wie lange dauert eine WM? 6 Wochen?
Diese dauert 6 Wochen, ja.
Also es ist wie Sommerferien, ne? Also wie früher in der Schule. Wenn du einfach nochmal einmal sorglose Sommerferien erleben könntest, wäre doch schön.
Ich auch. Und ich glaube auch, dieses Zurückwünschen eines Sommermärchens ist ja so eine totale Nostalgie in eine Zeit vor Corona, vor den ganzen Kriegen, die wir gerade erleben in unserer Nachbarschaft. So damals war alles noch in Ordnung, weil man sich ja auch immer nur an die positiven Sachen dann erinnert und die negativen ausblendet. Ich glaube, ich könnte persönlich eine Pause gebrauchen von den ganzen schlechten Nachrichten. Und ich hoffe, dass es der Nationalmannschaft gelingt, in diesem Turnier weit zu kommen und vielleicht uns so eine kleine Pause zu geben.
Wir wollen da keinen Druck machen, liebe DFB-Elf, aber strengt euch bitte an.
Ja.
Oder?
Auf jeden
okay,
Fall.
Okay, dann abschließend noch, Sonntag um 19 Uhr wird's ernst. Deutschland trifft zum Auftakt auf Curaçao. Zu sehen ist das Ganze im Ersten. Was ist euer Tipp, Bianca? Du als Sportexpertin, als Fußballexpertin.
Die ganz große Fußballexpertin hier im Raum. Ich mache mich jetzt einfach mal massiv unbeliebt. Ich weiß, dass Curaçao zum allerersten Mal dabei ist bei dem Turnier, oder? Die waren noch nie bei einer WM. Okay, ich möchte natürlich, dass Deutschland die Vorrunde übersteht, aber also einfach, weil ich das total nett finde, wäre es doch schön, wenn so ein kleines Curaçao einfach mal im ersten Spiel die deutsche Nationalmannschaft besiegt. Danach natürlich nie wieder, ne? Aber okay. Also ich sag 1-0 für Curaçao.
Und du?
Deutschland gewinnt 5-0.
Oh, so, okay, ich hätte jetzt, also so, okay, ich bin bei Deutschland gewinnt 4-1. Also ein Tor, come on, damit die sich auch einmal freuen.
Ja, aber Manuel Neuer steht ja jetzt wieder im Tor, der beste Torhüter der Welt. Das schafften die nicht, an dem vorbeizukommen.
Sonntagabend wissen wir mehr. Bianca Schwarz, Max Ulrich, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Und euch natürlich danke fürs Zuhören. Falls ihr nach dieser Folge in Versuchung geratet, Politiker als Lackaffe zu beschimpfen, dann denkt noch mal kurz an Paragraph 188. Und wenn euch die Politik gerade zu viel wird, dann vielleicht helfen diese 90 Minuten Fußball. Außerdem haben wir ja noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr mal raus wollt aus den großen Stadien der Welt und rein in die kleinen Dörfer, Cuff Crimes. Da geht es um absurde Verbrechen aus der Provinz, alle echt wahr. Zum Beispiel über einen Bauern, der den größten Giftmüllskandal Bayerns ausgelöst hat. Also, was für True Crime Fans die Landluft mögen. Den Link dazu, den packen wir euch in die Shownotes. Und wenn euch Berlin Code gefällt, dann lasst uns gerne Sterne da, abonniert uns oder empfehlt uns weiter. Am einfachsten findet ihr uns in der ARD Sounds App. Ich bin Linda Zawakis, macht's gut und bis nächste Woche, denn nach dem Spiel ist schließlich vor dem Spiel. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschö.
Tschüss, ihr Pinocchios.